Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute haben wir ein super spannendes Thema, auf das wir uns ehrlich gesagt schon seit ein paar Wochen freuen, nämlich das Thema Doping. Und dazu haben wir uns den Experten schlechthin an unsere Seite heute geholt für die Podcast-Folge, nämlich Hajo Seppelt. Hajo, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Hajo, du bist investigativer Journalist und seit vielen Jahren einer der führenden Medienexperten bei der Aufklärung von Doping im Sport und über die Strukturen und Drahtzieher dahinter. Du bist unter anderem für die ARD und den RBB unterwegs und produzierst mit deinem Team, wie ich finde, unfassbar spannende Dokumentationen, zum Beispiel für die ARD-Produktion unter dem Label Geheimsache Doping. So führten die Veröffentlichungen deiner Recherche zum systematischen Staatsdoping in Russland zum, wie wir damals alle mitbekommen haben, Ausschluss russischer Athleten von den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Und was ich auch mega spannend finde, nämlich unter dem Titel Geheimsache Doping gibt es auch einen Podcast, bei dem du gemeinsam mit deiner Kollegin und Moderatorin Kerstin Hermes spannende Dopingfälle in der Sportgeschichte aufarbeitest, wie zum Beispiel klar ne, Jan Ullrich, Ben Johnson, Claudia Pechstein oder auch Dieter Baumann. Da bitte unbedingt mal reinhören. Ich finde das großartig und ihr macht das echt super spannend, wie ich finde.
Genau, und für unsere Podcast-Folge heute interessiert uns vor allem die Frage, was bewegt denn Menschen dazu, überhaupt zu dopen? Ist vielleicht sogar jeder von uns potenziell ein Doper oder könnte gefährdet sein, ein Doper zu werden? Und wie gehen Dopingsünder mit der Thematik um? Wie rechtfertigen sie das eigentlich?
Genau, Hajo. Und damit wir über dasselbe sprechen, fangen wir doch vielleicht mal damit an. Was ist denn für dich Doping, beziehungsweise wie definierst du Doping?
Ja, kann ich gleich machen. Aber wenn ich darf, würde ich ganz kurz am Anfang zwei Dinge noch ein bisschen präzisieren. Also Bitte. Wir arbeiten tatsächlich nur für die ARD und den RBB oder fast ausschließlich. Es ist nicht so, dass wir noch für andere arbeiten. Außerhalb Deutschlands passiert das gelegentlich, aber wir sind tatsächlich eine einzigartige Einheit, wenn es um Doping geht, nämlich die ARD-Doping-Redaktion. Die gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Natürlich von der ARD, klar, logisch. Aber eben auch als Doping-Redaktion gibt es das über dies hinaus kein weiteres Mal. Da hat die ARD aus meiner Sicht einen guten Schritt gewagt im Jahre 2007. Und nur deshalb waren wir, nicht nur ich alleine, sondern waren wir in der Lage, eben so viele Dinge auch öffentlich zu machen, die sonst wahrscheinlich unter dem Teppich verschwunden geblieben wären. Das ist das eine. Und das andere, was ich vielleicht auch nochmal sagen darf, weil der Begriff Experte ist ja immer ein bisschen schwierig. Also bin ich ein Experte? Wenn ich ehrlich bin, bin ich kein Pharmakologie-Experte, ich bin kein Arzt, ich bin kein Jurist, ich bin einfach nur Journalist. Das heißt, das sind die Menschen mit dem gesunden Halbwissen, die von allem ein bisschen was wissen und das dann zusammenmixen und dann daraus irgendwie versuchen, etwas zu machen, was der Otto-Normalverbraucher versteht. Das ist so ein bisschen mein Job, die andere Seite der Medaille zu zeigen. Aber ich will immer auch darauf hinweisen, dass ich wirklich in medizinischen Details auch nicht so bewandert bin und mir das auch immer erklären lassen muss. Der einzige Vorteil ist immer der, dass ich es relativ schnell erklärt bekomme, weil ich weiß, wo ich anrufen muss. Das ist vielleicht das, was man vorweg schicken soll. Und jetzt zur Frage, was ist Doping? Doping ist ein schwer zu fassender Begriff. Einerseits, wenn man es jetzt mal nicht juristisch betrachtet oder sportjuristisch, denn am Ende geht es darum, dass man versucht, den Körper in eine Situation zu bringen, die über das natürliche Maß hinaus ihm erlaubt, Leistungen zu vollbringen. Vor allem Ausdauer- und Kraftbereich gibt es viele, viele Dopingmittel, die auch einen entsprechenden Effekt haben. Das heißt, man ist ganz simpel schneller, wenn man Dopingmittel nimmt, oder man ist stärker, wenn man sie nimmt, als wenn man sie nicht nehmen würde. Das ist mal so ganz simpel. Wenn es aber jetzt um die sportrechtliche Definition geht, dann gibt es drei Kriterien. Kriterium Nummer eins ist, dass es leistungsfördernd, unnatürlich leistungsfördernd ist. Kriterium zwei ist, dass es gesundheitsschädigend sein kann oder auch häufig ist. Und Kriterium drei ist ein weicher Faktor. Es verstößt gegen den Geist des Fairplay, gegen eine faire Wettkampfausübung, wenn man so möchte. Und wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, dann ist es de jure am Ende Doping, wenn man die Definition des Sportrechts hier zugrunde legt.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das aber auch nicht, dass es festgeschrieben ist, ne? Also wir kennen ja alle so diese Listen an Doping-Medikamenten, die irgendwo draufstehen. Wenn ich das jetzt nach deinen drei Kriterien sehe, dann ist das erstmal sehr flexibel anwendbar auf alles, was dann auch so neu auf dem Markt ist.
Das wäre ein Missverständnis. Es gibt in der Tat, wenn man so möchte, ein Schlupfloch nach dem Motto, das ist eindeutig gesundheitsschädigend und hat auch einen Leistungsvorteil, meinetwegen. Aber trotzdem muss es ja erstmal einen Prozess durchlaufen, der definiert, welche Substanz diese Kriterien erfüllt. Deswegen gibt es diese Dopingliste. Mhm. Da stehen beispielsweise Anabolika drauf, die klassischen Dopingsubstanzen, die Muskelmacher, und die erfüllen by the way übrigens alle drei Kriterien, würde ich mal sagen. Und dann wird es quasi jetzt mal rein theoretisch gesprochen abgehakt, ob diese Kriterien zutreffen, und wumms, steht es dann auf der Liste, und damit ist es ein Gegenstand von Dopingkontrollen. Und wenn Athleten mit solchen Substanzen im Körper erwischt werden, eine sogenannte positive Probe haben, dann liegt die Beweislast bei ihnen, zu dokumentieren, warum womöglich auch ohne ihr Verschulden die Substanz in ihren Körper gelangt ist, oder wenn es sich um verbotene Methoden handelt, wie Blutdoping zum Beispiel, wie zu erklären ist, dass diese auffälligen Blutwerte nicht durch Doping verursacht worden sind. Und wenn dann der Athlet diese Beweislastumkehr, das ist ja anders als im Strafrecht, wo man jemand die Schuld beweisen muss, hier muss der Athlet die Unschuld beweisen. Und wenn er das dann nicht zu in ausreichendem Maße befriedigend für die Sportjuristen machen kann, dann heißt das, dass am Ende eher sanktioniert bestraft wird.
Vielleicht eine komplexe Frage, vielleicht aber auch super simpel zu beantworten. Warum dopt man oder warum wird so viel gedopt?
Jetzt könnte ich schon wieder bei der zweiten Frage sagen, woher wissen wir denn, dass viel gedopt wird? Also ich als Journalist sage jetzt einfach mal, warum gibt es dafür einen Beleg? Gut, jetzt würde ich sagen, warum wurde viel gedopt? Das ist richtig belegt. Insofern, darüber müssen wir nicht mehr reden. Wie viel heute gedopt wird, das wissen wir einfach nicht. Also im Hochleistungssport gibt es dafür aus meiner Sicht keine verlässlichen Parameter, an denen man erkennen kann, ob ein Athlet oder Athletin in großem Stil dopen. Wir können natürlich Muster erkennen, beispielsweise in Russland und vor nicht allzu langer Zeit auch noch in China. Das ist jetzt eine Blackbox, kann man nicht mehr so reingucken. Macht es auch nicht weniger verdächtig, finde ich, aber egal. Die Prävalenz, also die Verbreitung des Dopings, die hat in den letzten Jahren mutmaßlich, ich betone mutmaßlich, anekdotische Evidenz quasi abgenommen. Und zwar insofern, als dass dieses weit verbreitete systematische Doping offensichtlich nicht mehr so häufig passiert, wie das früher der Fall war. Staatsdoping DDR beispielsweise, flächendeckendes, staatlich unterstütztes Doping in Russland, unglaublicher Anabolika-Konsum in China. Aber es gibt halt momentan keine verlässlichen Zahlen. Und insofern muss man als Journalist vorsichtig sein. Und selbst wenn man glaubt, es sieht danach aus, ist es eben noch lange kein Beleg. Das vorweg. Zweite Frage, warum dopt man? Ja, das ist ja, glaube ich, gar nicht so schwierig zu beantworten. Denn wenn Doping einen Leistungsvorteil bringt und wenn ein Sportler dadurch am Ende die Nase vorn hat, dann kann sich das in vielfacher Hinsicht für ihn positiv auswirken. Kein positiver Test, sondern positive andere Effekte, wie zum Beispiel mehr Geld, mehr Prämien, mehr Anerkennung, mehr soziale Achtung in der Gesellschaft. Und all diese Dinge, die spielen womöglich eben auch eine große Rolle.
Unterscheidest du beim Doping zwischen Leistungssport und dem Breitensport, Amateursport? Gibt es da für dich Doping oder wie siehst du das?
Wenn man das streng genommen nach der Dopingliste betrachtet, dann ist Doping eben etwas, was gerade beim Kriterium Nummer 1, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, neben den beiden anderen, ist der Leistungsvorteil. Insofern, streng genommen danach betrachtet, ist das, was ein Amateursportler, ob er jetzt beispielsweise im Fitnessstudio sich Anabolika zuführt oder ob einer Epo nimmt, wenn er einen Marathon läuft, um die Ausdauer zu steigern, dann ist es ein Leistungsvorteil. Also jetzt könnte man sagen, das ist Doping. So wird es wahrscheinlich auch, ich sage mal so ganz ein bisschen salopp, Oma Klawutke verstehen zu Hause, die sich mit solchen Themen normalerweise nicht so beschäftigt. Die wird dann wahrscheinlich sagen, ja, das ist Doping. Gut. Insofern ja, eigentlich das Gleiche. Und trotzdem überhaupt nicht das Gleiche, weil ich möchte eins vorausschicken, und das finde ich ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft, ein ganz hohes Gut, ein hohes Rechtsgut, was manche Leute, glaube ich, gelegentlich gar nicht so zu schätzen wissen, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Ja, wir haben in unserem Land, und wahrscheinlich in vielen anderen Ländern der Welt, vielleicht sogar in allen, ich weiß es nicht. Bin dann jetzt nicht so, habe da nicht so einen Überblick, aber wir haben das Recht auf Selbstschädigung. Wenn ich der Auffassung bin, dass ich mich schädigen möchte, dann rauche ich. Wenn ich der Auffassung bin, dass ich Alkohol in großen Massen oder in hohen Mengen zu mir nehmen möchte, dann tue ich das. Wir wissen, im Bereich der Betäubungsmittel ist das ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist die Range, also ist die Palette dessen, was man machen darf, ziemlich groß. Wenn ich Lust habe, an mir rumzuritzen, dann komme ich dafür nicht in den Knast. Ob ich das nun gut oder schlecht finde, ist eine ganz andere Frage. Aber dass der Mensch ein Recht hat, seinen eigenen Körper so zu behandeln, wie er das denn möchte, finde ich unglaublich wichtig. Das finde ich ist ein Rechtsgut, das viele andere Rechtsgüter übersteigt. Insofern, wenn einer sich dopen möchte, dann soll er das bitte tun. Und jetzt kommt das Achtung oder die Einschränkung. Solange er nur damit sich selbst schädigt. Wenn er aber anfängt, andere zu schädigen, und das tut er in dem Moment, in dem man in einem Wettkampf antritt, in dem 7, 8 Leute nebeneinander auf der 100-Meter-Rennen veranstalten, dann schädigt er nicht nur sich selbst, sondern durch den Leistungsvorteil, den er für sich durch Doping erzielt hat, schädigt er andere. In deren Möglichkeiten, eine Medaille zu gewinnen, einen Sieg zu erringen, Prämien zu bekommen, in den Kader aufgenommen zu werden, alles Mögliche. Und das passiert in der Regel natürlich im Hochleistungssport. Oder sagen wir es mal so, im organisierten Sport, im Wettkampfsport. Also in dem Moment, in dem ein Jugendlicher an einem Wettkampf unter der Ägide, nehmen wir die Leichtathletik, des Deutschen Leichtathletikverbandes teilnimmt und damit sich an die Wettkampfbedingungen hält, dann ist es für mich eben auch kein Breitensport oder Freizeitsport mehr, dann ist es Wettkampfsport, der zwar auf einer niederen Ebene stattfindet, aber er findet halt statt dort. Und da gelten die gleichen Regeln wie bei den Olympischen Spielen im Endlauf. Und insofern unterscheide ich zwischen den Menschen, die nicht im Wettkampf antreten oder die im Fitnessstudio einfach nur ihre Muskeln pimpen wollen, ja, und die dann meinetwegen in einem ganz privaten Wettkampf, meinetwegen am Biertisch, anfangen irgendwie mit den Armen zu gucken, wer die größeren Muskeln hat. Das können die machen, wie sie Lust haben. Das ist deren Sache und das sollte auch so bleiben. Im Wettkampf ist es was anderes.
Okay, das heißt, ich bin Fußballer, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Das aber also nie Hochleistungssport, sondern immer nur Kreisebene. Dabei ist das Talent geblieben. Aber auch da, ne, wenn ich bei uns in die Kabine reingegangen bin, da gibt es teilweise Leute, die futtern vorm Spiel Ibuprofen wie Gummibärchen. So, das heißt, in dem Moment sagst du, das ist eigentlich dann, weil wir dann in Wettkampf gehen und sei es noch so auf der untersten Ebene, würdest du das schon als Doping einstufen?
Also ich persönlich sage, dass der unnatürliche Konsum von Schmerzmittel stehen nicht auf der Dopingliste bisher, weil darüber diskutiert wird, was passiert da eigentlich beim Einsatz von Schmerzmitteln. Ich glaube, dass es einen Missbrauch von Schmerzmitteln gibt, der erheblich ist und der eben nicht dazu führt, und das ist ja die Argumentation derer, die sagen, es gehört nicht auf die Liste. Die sagen nämlich, man hat ja durch die Schmerzmittel eigentlich nur den Level, wenn man sonst hat, wiederhergestellt. Das heißt, sagen wir mal, es gibt ein Level 10 und durch Schmerzen bin ich nur bei 8 und wenn ich dann ein Schmerzmittel nehme, bin ich wieder bei 10. Und deswegen ist das okay. Also jetzt mal ganz simpel erklärt. Ich glaube, dass man sich damit in die Tasche lügt. Denn erstens nehmen Leute, die gar keine Schmerzen haben, trotzdem Schmerzmittel, weil sie nämlich glauben, wenn ich jetzt welche nehme, dann werde ich nachher keine haben. Und was heißt das? Im Umkehrschluss, ich habe einen Leistungsvorteil, weil ich plötzlich Dinge mache, die ich sonst nicht machen würde, weil natürlich die Schmerzen dann möglicherweise gar nicht eintreten. Was das für den Körper übrigens heißt, beispielsweise für den Gelenk- und Muskelapparat, das kann man sich gar nicht ausmalen, neben den anderen pharmakologischen Konsequenzen, die es haben mag, nämlich eine Überstrapazierung des Körpers, der Gelenke, der Muskeln, kann natürlich auch zu schlimmen Folgen führen. Ja, also zu einer Überbelastung halt. Und das kann man dann on the long term, also über einen längeren Zeitraum, dann vielleicht erst spüren. Und dann ist es womöglich aber schon zu spät. Also insofern finde ich, dass Schmerzmittel unbedingt auf die Dopingliste gehören. Ich gebe aber zu, das kann man immer so schön fordern, so einfach ist das alles nicht, denn ein solches Verbot müsste ja auch kontrolliert werden. Und jetzt will ich mal, wie will man jemand sagen, pass mal auf, ich glaube nicht, dass du Schmerzen hast und deswegen darfst du keine Schmerzmittel nehmen. Also es ist unglaublich schwierig. Ja, deswegen ist es eine Grauzone Und ich würde auch hier diesen üblichen Skandalisierungsprozess, den es ja in vielen gesellschaftlichen Debatten gibt, nicht mitmachen wollen, dass man Leuten unterstellt, das ist ja alles Absicht, dass sie nicht auf der Liste sind. So einfach ist das leider nicht. Gleichwohl würde ich mir eine etwas offenere Debatte darüber wünschen. Vielleicht gibt es ja irgendeine Lösung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir bei der Dopingliste vielleicht auch umdenken sollten und darüber nachdenken sollten, ob man so eine Art Positivliste einführt. Das heißt, jeder, der irgendein Medikament zu sich nimmt, muss sofort sagen, warum er das zu sich nimmt. Ansonsten ist es verboten. Punkt, Ende, aus. Ja, bei Doping ist das ja sowieso klar, bei Dopingmitteln, aber meinetwegen auch andere Substanzen. Bisher ist es so, man muss sich dann eine medizinische Ausnahmegenehmigung holen. Dann geht man zum Arzt. Häufig gibt es auch Ärzte, die geben die dann einfach, weil sie natürlich auch nicht in den Patienten reingucken, wenn der sagt, oder reingucken können, wenn der sagt, ich habe Schmerzen, hat er Schmerzen. Was will man machen? Ja, wenn es Schmerzmittel werden. Es gibt ja auch andere Asthma-Medikamente zum Beispiel. Manche Ärzte geben auch, glaube ich, relativ frei, ohne lang darüber nachzudenken und ohne große Skrupel dieses Zeug an Patienten weiter, weiß auch nicht, ob das immer so gut ist. Was ich aber grundsätzlich damit meine, ist, dass eine solche Liste, die halt quasi zu einer medizinischen Tageskontrolle, zu einem Tagebuch quasi führen würde, vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität in der Debatte bei den Menschen mehr Nachdenken anregen würde. Aber ob das nun am Ende die Lösung ist, ich weiß es auch nicht. Manchmal muss man als Journalist sagen, man hat auch leider überhaupt keinen Lösungsansatz. Man kann nur auf die Probleme aufmerksam machen und dann auch nicht mehr tun, weil schlicht und einfach die Lösung nicht so einfach ist.
Jetzt würde mich noch mal so ein bisschen der Weg des Sportlers in das Thema Doping interessieren. Du hast ja mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen SportlerInnen auch gesprochen und so. Was ist denn dein Eindruck? Gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen, die eher prädestiniert sind zu dopen? Also ist das vielleicht, was du vorher gesagt hast, ne, der Wunsch nach Prestige, eher so ein instabiles Selbstbewusstsein? Oder ist der Faktor tatsächlich das Geld, die Prämien oder ein fehlender Plan B, weil man hat auf das Pferd Leistungssport gesetzt und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ich da nicht mithalten kann, dann weiß ich nicht, was ich sonst machen soll. Was würdest du sagen, gibt's da irgendwie was Spezielles, was alle so ein bisschen miteinander verbindet?
Ich könnte jetzt im Gegensatz zu den bisherigen Antworten einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Und dann wäre die Antwort eigentlich schon gegeben. Denn wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das eine charakterliche Prägung ist, die einen zum Doping macht oder auch nicht. Das weiß ich leider nicht. Was ich sagen kann, ist, dass jeder Mensch, der im Hochleistungssport besonders ehrgeizige Pläne verfolgt, natürlich irgendwann vor einer Weggabelung stehen mag in Ausdauer- und Kraftsportarten, was er jetzt machen soll. Und dann hängt es von total vielen Umständen ab, von sozialen Umständen, vom Druck, den man bekommt, von der eigenen Perspektive, die man hat. Ich glaube, das sind so eher die Rahmenbedingungen, die dann dazu führen können, dass man entweder den Weg des Dopings oder den Weg des Nicht-Dopings geht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so mit einem Radfahrer, der an einer Weggabelung steht und eigentlich gar nicht weiß, wo er hin soll. Entweder nach links den Weg des Dopings gehen, dann weiß er, okay, also ich habe jetzt 10 Jahre investiert in mein Training. Ich habe meine ganze Jugend eigentlich nur für den Sport geopfert. Ich habe alles, was andere Schulkameraden gemacht haben, habe ich gar nicht mitgemacht. Ich war nicht abends im Club, ich bin nicht ins Kino gegangen. Ich hatte keine Zeit für meine Freunde. Das Übliche, was man sonst so macht in dem Alter, wenn man erwachsen wird, es gab es bei mir alles nicht. Ich habe nur Sport gemacht. Morgens, abends, nachmittags. Das ganze Leben bestand nur aus Sport. Dann möchte ich natürlich auch ein Reinvestment haben für das, was ich getan habe. Und das heißt, ich weiß doch sowieso, was da abläuft in der Szene. Ich kriege es ja von anderen Leuten mit. Und ich werde es aber trotzdem nicht schaffen, bei der Tour de France ganz vorne zu sein. Ich werde trotzdem immer nur Wasserträger sein. Ich werde trotzdem mich davon zwar über Wasser halten können, im buchstäblichen Wortsinne, aber viel mehr ist es dann halt auch nicht. Will ich das? Hat sich damit mein ganzes Leben gelohnt, wenn ich merke, dass es eigentlich das Quäntchen Unterschied, darum geht es ja am Ende, um einen kleinen Unterschied, der aber den Unterschied am Ende auch machen kann zwischen Olympiasieger und 10. oder 12. Platziertem, will ich dann doch sagen, komm, da mache ich jetzt auch mit? Oder gehe ich einen anderen Weg, und sage, nein, ich bleibe dabei, ich dope halt nicht und verzichte dann auf die Siegprämien, verzichte auf die Goldmedaille, verzichte auf den Tour de France-Sieg oder den Etappensieg, verzichte auf ein gutes Auskommen für meine Familie, für meine Altersabsicherung schon jetzt. Auf all das verzichte ich, weil ich sage, ich bin ja ein sauberer Athlet. Und ich finde deshalb die Antwort nicht so einfach. Ich finde, ein Doper ist kein Schwerverbrecher, aber ein Doper ist am Ende trotzdem ein Betrüger in einem System voller Abhängigkeiten, in dem er bei weitem nicht allein die Hauptrolle spielt. Manchmal übrigens sogar, wenn es um Staatsdoping geht oder um autoritäre Systeme, spielt der Sportler sogar nur eine Nebenrolle. Ist dann so quasi wie einer, der, ich sag's mal ganz böse jetzt, am Ende die Dukaten scheißen soll, die andere Leute von ihm quasi erwarten, wo er instrumentalisiert wird für die Zwecke Dritter, meinetwegen eines Staates oder eines Sportsystems. Was wir in der DDR gesehen haben oder was wir auch bei Putin gesehen haben, ist ja nichts anderes als Athleten, die natürlich sicherlich auch einen Eigenanteil haben, die auch Spaß am Sport haben. Das will ich gar nicht bestreiten, das ist nicht alles schwarz-weiß, aber die natürlich benutzt werden für die Propagandazwecke eines Systems. Und das ist übrigens auch ein intellektuelles Defizit im Spitzensport, das dringend aus meiner Sicht sich ändern muss, dass manchmal die falschen Leute an den falschen Positionen sitzen, die, Sportler mehr auch so sehen, wie, ja, als ob sie quasi die Erfolge bringen müssen, die ihnen selber dann wiederum den finanziellen, beruflichen oder wie auch immer Erfolg sichern. Und insofern Sportler häufig Mittel zum Zweck sind. Das finde ich ganz, ganz gefährlich.
Ich finde das Thema so spannend. Es gäbe jetzt ganz, ganz viele Punkte, wo ich gerne noch nachfragen und einhaken möchte. Wir wollen so ein bisschen bei dem Menschen selber bleiben. Und die Frage, die ich mir stelle, du hast ja mit vielen auch dann überführten Doping-Sündern, Sünderinnen gesprochen. Wenn ich jetzt so an mich denke oder an uns alle, uns begleitet ja so eine gewisse Wertvorstellung, so als Leitbild, wie wir durch den Tag kommen. Wie war so dein Eindruck, wie gehen Doping-Sünder damit um, mit dieser Diskrepanz von, okay, ich habe eigentlich eine Wertvorstellung, die in die Richtung gehen würde und du hast eben gesagt, ne, am Ende sind es Betrüger und Betrügerinnen, also die Lüge steht da ja massiv im Raum, die ja häufig gegen die Wertvorstellung, die wir so mitgegeben haben, sei ehrlich, sei aufrichtig, da so ja, gegeneinander kämpft, Wie gehen die Sportler und Sportlerinnen damit um? Wie geben die sich?
Weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann, weil ich war zwar früher auch mal Sportler, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Und ich habe ganz sicher nicht gedopt, aber nicht deshalb, weil ich so ein toller Sportler und so ein feiner Athlet war, sondern weil mich nie einer gefragt hat.
Was hast du gemacht?
Ich war Schwimmer. Oh. Ja, aber wirklich nur auf ganz niedrigem Level. Durchaus Leistungssport, ja, das schon, aber eben jetzt nichts Großes, nichts Besonderes. Mich hat auch nie einer gefragt. Und ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, muss ich sagen, weil ich es als Betrug empfunden hätte damals schon. Vermute ich jetzt mal. Aber die Frage wurde halt nicht an mich herangetragen. Ansonsten würde ich den Ball an euch zurückspielen und würde einfach mal die provokante Frage stellen. Ihr werdet ja sicherlich, genau wie ich übrigens, im Leben das ein oder andere Geheimnis mit euch tragen, was irgendwie nicht jeder wissen soll, was einem peinlich ist, einem unangenehm ist. Ist doch immer so im Leben. Es gibt kaum einen Menschen, von dem ich behaupte, dass er eine blütenreine Weste hat und alles irgendwie in seinem Leben immer genau richtig und gut gelaufen ist. Wie viele Menschen laufen mit Lebenslügen rum? Und sind sie so klein oder sind sie groß? Wie viele Männer betrügen ihre Frauen oder Frauen ihre Männer? Was ist mit Steuerhinterziehung? Was passiert, wenn man wenn man an der Kasse steht und zu viel Wechselgeld herausbekommt, gibt man es dann zurück und sagt, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Es sind doch alles im Grunde ähnliche Strukturen. Ja, natürlich ist es beim Sport noch was deshalb Besonderes, weil es einen tagtäglich begleitet, diese Lüge. Das mag so sein. Das ist ein Dauerzustand, wenn man über Jahre dopt. Aber selbst da, behaupte ich, ist es schwierig, dass so ganz simpel zu verurteilen, wenn man, wie Jan Ullrich zum Beispiel ja früher gesagt hat, ich habe ja niemand betrogen. Und wenn er dann aber niemand betrogen hat aus seiner Sicht der Dinge, weil er weiß, dass alle anderen das genauso machen, dann könnte ich jetzt sagen, da hat er nicht ganz Unrecht. Ja, er hat das Publikum betrogen übrigens. Ja, das muss man mal so sagen. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Aber er hat womöglich ganze Mannschaften oder die anderen Teams nicht betrogen oder seine Konkurrenten, weil er nur das macht, was alle anderen gemacht haben und damit einen Wettbewerbsvorteil ausgeglichen hat, den die anderen hatten. Insofern, so einfach ist es halt nicht. Ja, und dann kann man mit solchen Lebenslügen auch leichter leben. Und um jetzt wieder so ein bisschen das große Ganze im Blick zu haben, wenn wir den Blick weiten über Doping hinaus, wie gesagt, durch ein Strukturmuster des Denkens und Fühlens, Ich habe etwas einen inneren Widerspruch in mir drin, denn ich gebe noch was nach außen vor, aber ich bin gar nicht so, ja. Oder Menschen, die homosexuell sind oder waren, ja, die dann irgendwann noch vor Jahrzehnten, heute sicherlich und hoffentlich in sehr viel abgeschwächterer Form, nicht über sich nachdenken müssen, ob sie in sich falsch sind als Menschen, ja. Aber die haben ja vor Jahrzehnten noch in Deutschland, denken wir noch den Paragraph 175 und so, das war ja erstmal quasi nicht gewollt, das durfte quasi nicht sein, homosexuelle Handlungen zu praktizieren. Und dann haben die Menschen natürlich auch nach außen gelebt, als ob es nicht so ist und haben sich nicht getraut. Das war auch eine Lüge. Und so die innere Zerreißprobe bei Dingen, die nicht abgeglichen sind, die dem nicht entsprechen, was man sagt und was man tut. Da gibt es manche Leute, die kommen damit besser zurecht und möglicherweise viel mehr, als wir alle glauben. Und es gibt Menschen, die kommen damit weniger gut zurecht. Ja. Und meine Aufgabe als Journalist, um jetzt ein bisschen wieder auf den Job zurückzukommen, den ich ausübe, ist natürlich auf der einen Seite zu gucken, was ist Fakt und was ist nicht Fakt, was ist Wahrheit und was ist nicht Wahrheit. Aber es sich mit der Wahrheit, wenn sie dann am Ende rauskommt, nicht so einfach zu machen. Das heißt, und das habe ich übrigens auch in meinem Beruf gelernt über die vielen Jahre, ein Doping-Sünder, wie man immer so schön gesagt hat, dieser Begriff, über den kann man ja schon mal nachdenken, ja, ist ja nicht per se, wie gesagt, ein Schwerverbrecher, sondern da gibt es ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, die man berücksichtigen muss. Und ihn dafür zu verurteilen, dass er jahrelang gelogen hat, finde ich nicht so, ist mir zu einfach. Ich sag mal so, das allerprägendste Beispiel dafür, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für unseren Podcast, war Johannes Dürr, der österreichische Skilangläufer, der nämlich 2014 des Dopings überführt worden ist. Dann hat er mit uns 2017, 2018 einen Film, 2010 war es, glaube ich, gemacht. Hat dann gesagt, ja, er war früher Doper, jetzt macht er alles besser. Und jetzt will er nicht mehr dopen und hat uns dann mitgenommen in die Biografie eines Menschen, der zum Doper wurde. Und am Ende stellte sich heraus, dass der in der ganzen Zeit der Dreharbeiten einfach weiter gedopt hat. Das war unglaublich, ja. Und dann saß der mir irgendwann gegenüber, nachdem in Österreich er von der Polizei befragt worden war und gab uns ein Interview. Und dann habe ich den mal wirklich eine Stunde in so einer Berghütte in der Schweiz war es sogar, glaube ich, dann, als er da gerade war bei seinem Anwalt, habe ich den mal interviewt und dann habe ich, wie kann das eigentlich sein? Und da hat er gesagt, er lebte quasi in zwei Welten. Es sind zwei Welten, ja, die hat er komplett voneinander abgekoppelt, ja. Das ging so weit, dass der beim Drehen mit uns erzählt hat, wie er an Autobahnraststätten in Deutschland Blutdoping von seinem damals, dem deutschen Arzt bekommen hatte, ja. Das erzählte der. Und dann ist der kurze Zeit vorher, der kurze Zeit nachher, hat er genau das gemacht, was er uns erzählt hat, was angeblich 2014 zu seiner Vergangenheit gehört hat. Hat einfach weitergemacht. Das ist unglaublich, oder?
Ja, crazy.
Ich finde es so krass, welches Konstrukt die Sportler sich da auch eben zurechtlegen. Ne? Also auch jetzt zum Beispiel die Radsportmafia, das Buch von Tyler Hamilton, der ja als Radsportler mit Lance Armstrong im US Postal Team gefahren ist, der ja auch sagt, so, ich bin ein krass ehrlicher Mensch. Und habe eine super Verbindung zu meinen Eltern und habe denen auch einfach ins Gesicht gelogen, jetzt in Anführungsstrichen, dass ich nicht dope. Also das ist ja auch, oder wie du sagst, Jan Ulrich, der immer gesagt hat, ich habe nicht gedopt, sondern ich habe nicht betrogen, weil er sich einfach sagt, okay.
Am Anfang hat er auch mal gesagt, er hat nicht gedopt. Das hat er dann redaktiert oder verändert, den Satz. Und da war eigentlich sowieso schon klar, das war jetzt natürlich ganz interessant, diese Veränderung in der Formulierung zu hören. Und da konnte man sich schon denken, was dahinter steckt.
Wenn jetzt ein Doper erwischt wird, dann ist das natürlich so Worst-Case-Szenario für ihn, weil so das ganze Konstrukt natürlich zusammenbricht und das, was er immer fürchtet, ja dann plötzlich Realität wird. Aber ich habe das Gefühl, auch so ein bisschen in deinen Podcast-Folgen, es ist manchmal, aber korrigiere mich da gerne, es ist manchmal auch ein Hauch von Erleichterung zu spüren, dass der Sportler sagt, okay, jetzt ist es raus, jetzt ist dieses Doppelleben, von dem du gesprochen hast, was ja völlig crazy ist mit Autobahnraststätten. Also wir sprechen ja nicht hier von einer Injektion beim Hausarzt, wo man vertraut, dass das drin ist, was man meint, dass da drin ist, sondern es ist ja wirklich kriminelle Machenschaften, von denen man spricht, dass da irgendwie so ein Hauch von Erleichterung dabei ist.
Also ich finde, der Begriff Hauch von Erleichterung, der trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist nicht viel mehr und auch nicht viel weniger, würde ich jetzt mal vermuten. Alle Erfahrungen, die ich habe, also wenn jetzt nicht irgendwelche findigen oder hartnäckigen Journalisten oder Staatsanwälte oder Polizisten um die Ecke kommen würden, glaube nicht, dass die denn ihre Lebenslüge aufgegeben hätten. Oder wenn es nicht einen positiven Dopingtest gegeben hätte. Also da würde ich behaupten, bei den allermeisten ist es so, das wäre so weitergegangen. Warum auch, wenn das Geschäftsmodell funktioniert? Das ist ja das Interessante, apropos Geschäftsmodell. Denn darum geht's doch am Ende. Hat der organisierte Sport, der Hochleistungssport, der Verbandssport wirklich ein originäres Interesse, Doping zu bekämpfen? Ich habe da meine Fragezeichen. Ich will das jetzt nicht pauschal sagen, weil es gibt natürlich auch in Anführungszeichen ruhmreiche Ausnahmen. Aber die Geschichte des Hochleistungssports zeigt doch eines. Es ging einmal um Doping. Doping, das habt ihr ja schon gesagt, Doping ist Lüge und Lüge geht Doping gar nicht. Ja, und das ist das Zweite, Doping und Lüge. Und vor allem geht es darum, Doping nicht öffentlich zu machen. Das ist das Problem. Und daran hat nicht nur der Sportler kein Interesse, sondern auch natürlich alle um ihn herum. Ist doch ganz logisch. Ja, wenn einer wie Ben Johnson beispielsweise 100 Meter Olympiasieger wird, das ist ja schon lange her, aber wenn wir das jetzt mal in die Jetztzeit quasi rüber beamen würden, wie es jetzt wäre, dann würde man wissen, ja, ich habe jetzt gerade 100 Meter gewonnen bei den Olympischen Spielen, habe die Goldmedaille, krieg schöne Siegprämie von meinem Verband, kriege unglaubliche Sponsorengelder, kriege noch mehr Sponsoren, die Fernsehanstalten übertragen das, ich werde TV-Experte, dann hat der Athlet einen unglaublichen Benefit davon. Dann kommt der Manager, sein Agent, der verdient auch nochmal schön Provisionen an allen Dingen, die er ihm vertraglich vermitteln kann. Hat auch ein gutes Leben, alles ganz super. Die TV-Anstalt freut sich über unglaublich hohe Einschaltquoten, ja, und kann damit die Werbespots besser verkaufen in den Pausen. Der Veranstalter freut sich über volle Stadien, freut sich über Geld aus Fernsehrechten, weil das Ereignis im Fernsehen übertragen wird. Die Werbebanden lassen sich besser finanzieren, alles ganz wunderbar. Gibt's auch mehr Geld. Der Verband freut sich über größere staatliche Sportförderung. Alles funktioniert, weil die Leistung verbessert worden ist, weil plötzlich Spektakel kommt, weil plötzlich es heißt, hier, das ist das Festival der Rekorde. Haben wir doch alles erlebt, ja, im Sport. Ja, denkt man an die Leichtathletik, ja. Oder immer wieder die Heroen der Landstraße bei der Tour oder was ich was alles für aus meiner Sicht häufig unglaubliche Überhöhungen, die dem Ziel dienten, das Spektakel noch attraktiver zu machen. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Wenn ein Weltrekord den anderen jagt, wie es früher ja ganz häufig der Fall war, solange Doping existiert, aber nicht aufgedeckt wird, solange ist es für alle eine Win-Win-Situation. Jetzt kommt aber plötzlich der Staatsanwalt oder der Polizist oder der investigative Journalist oder der Doping-Analytiker und stellt fest, der hat gedopt. Dann wird aus der Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Situation. Und zwar für jeden. Der Athlet verliert seine Siegprämie, wird erstmal 2 oder 4 Jahre gesperrt. Dann verliert er auch seine Werbeverträge ganz schnell. Das ist schon mal ganz schlecht. Als TV-Experte ist er auch nicht mehr tragbar. Das ist natürlich ganz schlecht auch für den Manager, weil der verliert von jetzt auf gleich seinen Vertragspartner, den Athleten womöglich. Er verliert vor allem alle 10 oder 15% Prämien oder Provisionen vielmehr, die er bekommt durch diesen Vertrag. Dann verliert natürlich auch der Sponsor, weil der Sponsor kann seine Produkte nicht mehr so gut attraktiv vermarkten mit dem Athleten, weil der ist ja jetzt ein Doper. Ja, die TV-Anstalten übertragen vielleicht nicht mehr oder weniger, was schlecht ist, weil damit an den Veranstalter weniger Fernsehrechte gehen. Die TV-Anstalten übertragen nicht mehr, müssen damit auch auf ihre Werbeeinnahmen verzichten für die Commercials in den Pausen. Die Werbebanden lassen sich nicht mehr so gut verkaufen und so weiter und so fort. Alle haben nur einen Nachteil. Der Verband kriegt nicht mehr so viel staatliche Förderung. Auch die Politiker können sich nicht mehr im Sonne der Medaillen ablichten lassen. Alles schlecht. So, jetzt frage ich mal, welches Interesse soll derjenige, der Sport organisiert oder der an Sport verdient, daran haben, dass Doping entdeckt wird? Welches Interesse? Es gibt eigentlich, wenn man das jetzt rein kommerziell betrachtet, und vielleicht ist es ein bisschen einseitig, das nur kommerziell zu betrachten, das möchte ich gerne konzidieren, aber wer soll Interesse daran haben? So. Und deswegen ist es gut, dass es Dopingkontrollen gibt, auch wenn die am Ende häufig gar nicht sonderlich effektiv sind. Deswegen ist es richtig, dass auf dem Sport auf die Finger geschaut wird, damit in dieser Nebenwelt, die ja immer Autonomie fordert, damit dort eben auch eine gewisse Kontrolle stattfindet. Und die kann nicht so stattfinden, dass der Sport sich selber kontrolliert. Das hat er seit Jahrzehnten gemacht und ist darin häufig gescheitert.
Ich möchte das Ganze gerne noch ergänzen durch uns als Konsumenten und Zuschauer. Wenn wir ins Stadion gehen und natürlich das Spektakel erwarten. Ich erinnere mich daran, früher bei der Tour de France, nachdem diese erste Dopingwelle war und ich dann die Tour de France verfolgt habe und es förmlich zu sehen war, wie sie langsamer die Berge hochgeradelt sind, habe ich für mich auch festgestellt, es ist weniger Spektakel, es macht weniger Spaß zuzugucken. Also auch wir als Konsumenten, als Zuschauer haben ja einen Anteil daran mit den Erwartungen, die wir an den Sport stellen.
Naja, ich würde mal so weit. Ich würde mal sagen, das stimmt, aber ich finde, die Verantwortung ist vor allem bei denen, die Sport veranstalten, weil die diese Erwartungen ja schüren. Das ist das Problem. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, also wenn ich Tour de France gucke, ich kann nicht erkennen, ob einer mit 33 oder 29 km/h den Berg hochfährt. Ich sehe das nicht. Wenn mir einer durch einer sagt, die fahren jetzt ja viel langsamer als früher, dann ist die Information natürlich eine, die mich wohl wirklich beeinflusst in meinem Sehverhalten. Aber am Ende ist es doch egal. Und jetzt möchte ich mal die andere Frage stellen beim 100-Meter-Lauf. Erkennt jemand mit dem bloßen Auge, ob einer 9,93 oder 9,97 läuft? Niemand erkennt das. Das Einzige, was dann quasi Orientierung gibt, ist die mitlaufende Zeit. Und die ist der Parameter dafür, ob wir etwas gut oder schlecht finden. Jetzt frage ich mal, was würden wir denn machen, wenn wir einen 100-Meter-Lauf bei Olympischen Spielen mal ohne mitlaufende Zeit übertragen? Was wäre denn dann? Wir würden uns darauf konzentrieren, zu gucken, wer gewonnen hat und nicht welchen Weltrekord jemand. Das wäre gar nicht wichtig. Ja, es wird natürlich im Nachgang vielleicht wichtig werden. Aber wenn wir uns mal darauf konzentrieren, dass es beim Wettkampf ja am Ende darum geht, dass Leute gegeneinander antreten, wer ist der Beste? Ist doch scheißegal, ob der nun einen Rekord erzielt oder nicht einen Rekord erzielt. Ich war früher Schwimmreporter in der ARD. 14 Jahre lang. Ich war selber früher so drauf, dass ich dann einen Schwimmwettbewerb übertragen habe. Und am Ende guckte ich immer nur, schafft er den Rekord oder schafft er den Rekord nicht? Ja, wie aberwitzig, muss ich jetzt im Nachgang sagen. Wie aberwitzig, ist es doch völlig egal, ja, ob einer nun schneller schwimmt oder nicht schneller schwimmt. Warum müssen wir ständig Leistungsgrenzen wegschieben von uns, immer wieder mehr provozieren? Warum muss das so sein? Eine Frage, die den Sport wie die Gesellschaft betrifft. Warum muss immer nur Wachstum sein? Warum muss immer nur Wachstum sein? Ich bin ein Gegner von zu viel, von ungebremstem, von vor allem prioritärem Wachstum, weil ich glaube, dass es uns kaputt macht.
Ja, spannender Gedankengang.
Bezieht sich nicht nur auf den Sport.
Ja, ich meine, das ist ja auch, es gibt ja auch den Medaillenspiegel und jetzt, ich meine, du bist Journalist, ne? Es ist ja auch häufig, zählt ja dann nur der erste, zweite, dritte Platz. Wer berichtet denn dann über den 15. Platzierten oder so? Was denkst du denn, muss sich in der Gesellschaft verändern oder ist es das, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, weg von diesem immer höher, schneller weiterzukommen, damit Doping vielleicht einfach, ja, damit wir unseren Teil dazu beitragen, dass Doping vielleicht nicht mehr so attraktiv ist?
Ich glaube nicht, dass wir dafür verantwortlich sind, dass Leute dopen. Das finde ich nicht. Das wäre mir ehrlicherweise ein bisschen zu sehr karo einfach, weil wir haben gar nicht die Zeit in unserem Leben, ständig darüber nachzudenken, dass wir irgendwas reflektieren müssen, dass wir jetzt nicht mehr hohe Erwartungen haben, sondern ich finde, das muss schon von sich aus sicher selbst kommen, der Sport müsste sich da ändern. Aber da der Sport auf dem Leistungsprinzip basiert, wird man das nie machen können, wird man es auch nie schaffen können, sondern deshalb muss man nüchtern sagen, er braucht halt mehr Kontrolle. Es hat sich schon eine Menge getan, übrigens durch mehr Kontrolle, auch durch ein Stück weit durch unsere Arbeit, würde ich sagen, dass nämlich ein öffentliches Bewusstsein sich verändert hat, vielleicht auch erst geschaffen worden ist zu den Schattenseiten des Spitzensports. Das war früher, glaube ich, viel weniger der Fall. Und heute ist das Publikum schon sehr viel kritischer. Zum Beispiel gibt es sehr starke Tendenzen hinsichtlich Olympiabewerbungen, kann man es sehr gut dran festmachen, dass die Leute sagen, wir wollen gar keine Olympischen Spiele mehr in Deutschland haben. Wir wollen das nicht mehr mitmachen. Wir wollen nicht mit dem IOC uns in ein Boot setzen. Wir haben keinen Bock darauf. Wir finden, es gibt andere Prioritäten in der Gesellschaft. Es gibt eine sehr viel kritischere Haltung und das ist auch richtig und gut so, weil es demokratischer ist. Ja? Und der Sport ist ja der organisierte Spitzensport, der gibt sich immer so schön demokratisch. Ich halte viele Facetten des internationalen Sports für total undemokratisch, für reines Staging auf der Bühne, wo man so tut, als ob. Aber am Ende ist es gar nicht so. Könnte ich jetzt auch noch sehr ins Detail gehen, können wir uns jetzt aber, glaube ich, ersparen. Ich finde, wir tragen ja schon dazu bei, indem wir halt beispielsweise kritischer geworden sind. Also natürlich erleben wir als Journalisten ja durchaus, wie es ist, wenn wir über solche Dinge berichten. Jetzt gerade vor der Tour de France war das wieder der Fall. Wir haben einen Bericht gemacht über Doping im Radsport, einfach nur eine Bestandsaufnahme mit ein bisschen Fokus auf Slowenien. Wir hatten eine Woche vorher einen deutschen Radfahrer dazu befragt. Und der war dann erstmal sauer auf uns. Ich habe dann später mit ihm gesprochen, aber der war sauer darauf, dass wir überhaupt Fragen gestellt haben zum Doping. Und da dachte ich mir, in welchem Film leben wir denn hier? Werden wir also demnächst sagen, dass wir im Bundestag oder in der Politik keine Fragen mehr stellen, weil sie möglicherweise manchen Leuten zu einem gewissen Zeitpunkt nicht gefallen? Also warum glaubt der Sport, dass er anders beurteilt wird von Journalisten als andere gesellschaftliche Bereiche? Ich verstehe das gar nicht, ja. Dass der Sport an sich Entertainment sein mag, ist ja geschenkt. Aber es heißt ja nicht automatisch, dass wir deshalb die Rolle der Entertainer spielen müssen.
Vielleicht zum Thema Doping ist noch eine abschließende Frage, weil auch das, das Wort Haltung mal in den Mund genommen hast. Hat sich denn über die Zeit, in der du dich mit dem Thema Doping beschäftigt hast, deine Haltung verändert? Gab es irgendwie einen Aha-Effekt für dich oder hast du irgendwie jetzt mehr Verständnis oder weniger Verständnis für DoperInnen, nachdem du diese persönlichen Gespräche geführt hast?
Hatte ich, glaube ich, schon auch ausgeführt, dass ich hier an Schwarz-Weiß-Denken mich nicht mehr orientiere. Das habe ich vielleicht früher viel mehr gemacht, weil ich auch ahnungslos oder unerfahren gewesen bin. So am Anfang meiner Karriere natürlich. Und da habe ich gesagt, der Sportler ist ein Betrüger und das kann nicht sein. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon hinlänglich ausgeführt, dass ich das sehr viel differenzierter betrachte. Deswegen ist ein Sportler für mich nicht per se nur ein Opfer. Aber häufig ist es so, dass Sportler Täter und Opfer in einer Person sind. So würde ich sagen. Und das hat sich schon bei mir verändert über die Jahre. Mein Blick auf den Sport ist ein bisschen nüchterner geworden. Ich bin in der Tat kein Sportfan. Ja, und es gibt ja Leute, die mich manchmal fragen, was finden Sie denn faszinierend? Welche Sportart finden Sie ganz toll? Oder wofür können Sie sich begeistern? Was finden Sie prima? Und sind Sie auch ein Sportfan? Kann ich gar nicht verstehen, dass Sie nicht Sport gucken? Oder andere Leute, die gehen noch viel weiter und sagen, wir würden den Sport zerstören. Wir werden sein die Zerstörer des Sports. Habe ich auch schon alles gehört. Ja, da fragt man sich natürlich, naja, ich weiß nicht, auf welcher Insel die denn leben. Das ist dann schon für mich ein bisschen merkwürdig, ehrlicherweise, was die Rolle des Journalisten betrifft, die Einordnung der Menschen dazu. Aber wenn ich ehrlich bin, nein, ich bin weder Sportfan noch Sportfeind. Ich bin einfach nur ein Beobachter des Sports. Ich interessiere mich für das, was da passiert, aber ich interessiere mich weit weniger dafür, ob jemand gewinnt oder verliert, ja, als vielmehr für Fragen, wie es zur Leistungsentwicklung kommt, warum es so ist, wie es ist. Ich finde manchmal auch ästhetische Momente des Sports begeisternd. Ja, ich habe mich ab und zu mal gerne in ein Leichtathletikstadion oder ein großes Stadion gesetzt bei Olympischen Spielen, habe mir dann quasi wie in Meditation den Sportler angeguckt, weil ich das vom Anschauen schon attraktiv gefunden habe. Es hat mir Spaß gemacht. Auch war früher Basketballreporter. Ich finde, Basketball ist auch ein ganz tolles Spiel. Hat aber nichts damit zu tun, was drumherum in diesen Sportarten häufig läuft. Das sind ganz andere Dinge. Und ich glaube, dass diese unglaubliche Kommerzialisierung des Sports in Teilbereichen zu genau diesen Konsequenzen führt, ob Doping, ob Korruption. Wenn man daran denkt, wie viel Bestechung früher bei Olympischen Spielen, wenn es um die Vergabe der Ausrichter, für die Ausrichterstädte ging, was da so abgelaufen ist. Alles, weil die Kontrolle nicht stattgefunden hat. Von aus.
Ja, dann vielen Dank, Hajo. Wir haben zum Schluss immer noch drei Fragen, die wir jedem Gast einmal stellen, beziehungsweise Sätze zum Vervollständigen. Sport ist für mich?
In erster Linie ein Berichterstattungsgegenstand.
Jetzt hast du eben schon erzählt, dass du aus dem Schwimmen kommst, früher selbst geschwommen bist. Was ist denn deine nächste persönliche Herausforderung im Sport? Gibt es da etwas für dich persönlich?
Vielleicht wieder den Jakobsweg zu gehen.
In Spanien? Oder?
Ich bin in Spanien schon gegangen, in Portugal, in Spanien. Knapp 300 Kilometer und fand das ganz toll.
Cool, ja, wir wollen nächstes Jahr durch die Schweiz wandern, den Jakobsweg.
Der ist aber sehr bergig in der Schweiz, oder?
Ja, deswegen müssen wir trainieren.
Ja, ich bin lieber fürs Flachland.
Ja, wir sitzen in München und wir sind im April von München nach Lindau gegangen. Das sind irgendwie 300 Kilometer und dann geht er eben auf der anderen Seite des Bodensees dann weiter, glaube ich, bis Genf am Genfer See und dann durch Frankreich, dann nach St. Jean-Pierre-de-Port. Du hast jetzt schon sehr viele Gedankenimpulse gegeben, auch im Bereich des Dopings, aber vielleicht ganz generell ein Impuls, den du gerne anderen Menschen weitergeben möchtest, ist?
Sport ist ein unglaublich tolles Kulturgut, das es zu schützen gilt. Und es wäre schön, wenn wir Sport tatsächlich als schönste Nebensache der Welt nicht nur begreifen würden, sondern auch leben könnten, in all seinen Facetten. Gleichzeitig glaube ich aber, auch wenn ich da ein bisschen Wasser wieder in den Wein schütten muss, dass es ohne Kontrolle von außen nicht funktionieren kann, den Sport, vor allem den Hochleistungssport, quasi auf sich beruhen zu lassen, dann nicht genau hinzuschauen. Das wäre, glaube ich, ein großer Fehler, nicht nur für den Sport selbst, sondern für die gesamte Gesellschaft.
Ja.
Das war das Wort zum Sonntag gerade.
Das eben. War das Wort zum Sonntag. Hajo, ich finde es gut, dass es Leute wie euch gibt, die da mit der Taschenlampe draufleuchten oder mal mit dem Strahler und einfach diese unangenehmen Fragen stellen. Von daher danke, dass du die Arbeit machst und vor allem danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über Teilaspekte davon auch mit uns hier im Podcast zu sprechen.
Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von wirklich einem super spannenden Thema, über das man, glaube ich, noch sehr, sehr lange sprechen kann. Uns interessieren jetzt natürlich auch eure Gedanken dazu. Was denkt ihr über das Thema Doping? Ist ein Doper oder eine Doperin automatisch ein böser Mensch oder kann man so ein bisschen die Hintergründe vielleicht jetzt auch ein Ticken besser verstehen, die ganzen Aspekte, die da mit reinspielen, ohne natürlich das Thema Doping zu legitimieren oder legitimieren zu wollen. Schreibt uns doch einfach mal auf Instagram, entweder an Anselm unter @anselmors oder an mich, Bell, unter @weltenbummlerin on tour.
Genau, und wir haben es eingangs erwähnt, absolute Hörempfehlung, der Podcast, von dem Hajo eben gesprochen hat, Geheimsache Doping. Besonders spannend diese Folge, die er mit Johannes Dürr beschrieben hat, Operation Adalas, gibt es zwei Folgen von, das ist ein richtiger Krimi. Jetzt hat Hajo es schon gespoilert, aber es lohnt sich da reinzuhören, es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Genau, und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Tschüss.